Und sie sprach zur Frau: Hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft von keinem Baum des Gartens essen? Und die Frau sprach zur Schlange: Von den Früchten der Bäume im Garten dürfen wir essen. Nur von den Früchten des Baumes in der Mitte des Gartens hat Gott gesagt: Ihr dürft nicht davon essen und ihr dürft sie nicht anrühren, damit ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zur Frau: Mitnichten werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass euch die Augen aufgehen werden und dass ihr wie Gott sein und Gut und Böse erkennen werdet, sobald ihr davon esst. Da sah die Frau, dass es gut wäre, von dem Baum zu essen, und dass er eine Lust für die Augen war und dass der Baum begehrenswert war, weil er wissend machte. Und sie nahm von seiner Frucht und aß. Und sie gab auch ihrem Mann, der mit ihr war, und er aß. Da gingen den beiden die Augen auf, und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie flochten Feigenblätter und machten sich Schurze. Und sie hörten die Schritte des Herrn, Gottes, wie er beim Abendwind im Garten wandelte. Da versteckten sich der Mensch und seine Frau vor dem Herrn, Gott, unter den Bäumen des Gartens. Aber der Herr, Gott, rief den Menschen und sprach zu ihm: Wo bist du? Da sprach er: Ich habe deine Schritte im Garten gehört, da fürchtete ich mich, weil ich nackt bin, und verbarg mich. Und er sprach: Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du von dem Baum gegessen, von dem du zu essen ich dir verboten habe? Und der Mensch sprach: Die Frau, die du mir zugesellt hast, sie hat mir von dem Baum gegeben, da habe ich gegessen. Da sprach der Herr Gott zur Frau: Was hast du da getan? Und die Frau sprach: Die Schlange hat mich getäuscht, da habe ich gegessen. Da sprach der Herr Gott zur Schlange: Weil du das getan hast, verflucht bist du vor allem Vieh und vor allen Tieren des Feldes. Auf deinem Bauch wirst du kriechen und Staub wirst du fressen dein Leben lang. Und Feindschaft setze ich zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Nachwuchs und ihrem Nachwuchs. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihm nach der Ferse schnappen. Zur Frau sprach er: Ich mache dir viele Beschwerden und lass deine Schwangerschaften zahlreich sein. Mit Schmerzen wirst du Kinder gebären. Nach deinem Mann wirst du verlangen und er wird über dich herrschen. Und zum Menschen sprach er: Weil du auf die Stimme deiner Frau gehört und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir geboten hatte, du sollst nicht davon essen, verflucht ist der Erdboden um deinetwillen. Mit Mühsal wirst du dich von ihm nähren dein Leben lang. Dornen und Disteln wird er dir tragen und das Kraut des Feldes wirst du essen. Im Schweiß deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zum Erdboden zurückkehrst, denn von ihm bist du genommen. Denn Staub bist du, und zum Staub kehrst du zurück. Und der Mensch nannte seine Frau Eva, denn sie wurde die Mutter allen Lebens. Und der Herr, Gott, machte dem Menschen und seiner Frau Röcke aus Fell und legte sie ihnen um. Und der Herr, Gott, sprach: Sieh, der Mensch ist geworden wie unser einer, dass er Gut und Böse erkennt. Dass er nun aber nicht seine Hand ausstrecke und auch noch vom Baum des Lebens nehme und esse und ewig lebe. So schickte ihn der Herr Gott aus dem Garten Eden fort, dass er den Erdboden bebaue, von dem er genommen war. Und er vertrieb den Menschen und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim sich lagern und die Flamme des zuckenden Schwerts, damit sie den Weg zum Baum des Lebens bewachten. Amen.
Falls wir uns noch nicht getroffen haben, mein Name ist Klaus Hickel, ich bin der Pastor hier im Deutschen Gottesdienst und ich freue mich, wie auch Alex gerade schon gesagt hat, dass ihr alle gekommen seid. Manchmal laufen die Dinge runder als an anderen Sonntagen. Tja, wo fange ich an? Wie die meisten wissen, haben wir, meine Frau und ich, meine Frau Jude und ich, 12 Jahre in Australien gelebt. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Für viele Deutsche ist es ja nicht nur ein Land voller giftiger Tiere, beziehungsweise das Land mit den giftigsten Tieren. Viele verbinden mit Australien auch ihre Träume und Lebensvisionen. In meiner Freundesgruppe im Gymnasium war es ausgemachte Sache, dass wir uns entweder in eine Blockhütte nach Kanada absetzen oder ins australische Outback. Vielleicht hattet ihr ähnliche Träume. Naja. Und man darf ja auch träumen. Ob die Träume wahr werden, ist eine andere Sache. Einer jedenfalls, ein Traum, der tatsächlich wahr geworden ist. Tja, wie soll ich ihn nennen? Es ist der bayerische Traum. Was ist der bayerische Traum? Ein BMW, ja? Größer gedacht. Naja, das ist schon kein Traum. Weißbier, genau. Es ist die Unabhängigkeit. Die Bayern wollen unabhängig werden. Mir san mir. Gibt es eine Übersetzung auf Sächsisch? Ihr habt doch bestimmt manchmal ähnliche Gefühle, oder? Naja, also ich kenne die sächsische Übersetzung leider nicht. Aber wie dem auch sei, den bayerischen Traum findet man in Australien, wenn man rüber nach Westaustralien reist und dann von Perth ungefähr 400 Kilometer nach Norden. Ich hätte hier eigentlich eine Karte. Und das ist wirklich ein Katzensprung, nicht der Rede wert. Kurz nach Geraldton kommt man zu einer Weizenfarm namens Hutt River. Und in den 70er Jahren hat der Besitzer dieser Farm die Farm umbenannt und sein Land für unabhängig von Australien erklärt. Hutt River wurde tatsächlich ein unabhängiger, souveräner Staat. Und der Farmer gab sich selbst den Titel Prinz Leonard, Herrscher über Hutt River. Das war 1970, da trennte sich Prinz Leonard von Australien. Er prägt seine eigenen Münzen, er druckt seine eigenen Banknoten, er macht seine eigenen Gesetze, weil er sich eben als vollkommen eigenständig und unabhängig von der australischen Regierung betrachtet. Er hat sogar seine eigenen Streitkräfte und seinen eigenen Souvenirladen. Man muss es mal in der richtigen Perspektive sehen. Es ist eine Weizenfarm. Und das mit der Unabhängigkeit fing 1969 an. Die Regierung führte eine Weizensteuer ein und Prinz Leonard wollte das nicht akzeptieren und hörte daraufhin auf, Steuern zu zahlen. Von jetzt an betrachtete er sich und sein Land nicht mehr als Teil Australiens. Letztendlich hat er gesagt, ich akzeptiere die Regierung und den Premierminister nicht mehr. Ich bin unabhängig, ich mache die Gesetze, ich zahle keine Steuern mehr, australischen Gesetze gelten hier nicht mehr. Ich bin der unabhängige Herrscher von Hutt River und unterwerfe mich nicht mehr der Regierung aus Canberra. Canberra soll ich wahrscheinlich auf Deutsch sagen. Und ob ihr es glaubt oder nicht, weil Hutt River absolute Outback Pampa ist. Oder auf Australisch Wup Wup. Wup Wup. Hat sich bis jetzt einfach noch keiner die Mühe gemacht, Prinz Leonard in die Schranken zu verweisen. Und wenn ihr ins Internet geht und Hutt River Province eingibt, dann findet ihr die Webseite dieses unabhängigen Staates, der von keinem anderen Staat der Welt anerkannt wird, auch nicht von Australien. Genau, ich glaube, jetzt kommen wir so langsam zum... Ich weiß nicht, wie es euch mit der ganzen Sache geht. Wenn wir ehrlich sind, genau, das hier ist, also hier unten ist die Karte West Australia und das Blaue hier ist diese zugegebenermaßen recht große Farm. Vielleicht können wir weitermachen. Ja, machen wir weiter. Das sind die geprägten Münzen, Prinz Leonard. Das ist sind seine Streitkräfte, das sind die Souvenirs, die man kaufen kann. Und in Europa gibt es sowas ja natürlich auch. Gut, Moment, da waren wir jetzt. Ach, zurück. Okay, gut. Also, Prinz Leonard, Hutt River Province. Wie geht's euch damit? Man lacht so ein bisschen, ist irgendwie lustig, irgendwo gefällt dem kleinen Schelm in uns dieser Gedanke, vielleicht auch der Angela mal den Laufpass zu geben. Lennart wollte keine Steuern zahlen und wer will das schon? Man lacht über ihn und denkt, naja, ist irgendwo ein Spinner. Aber vielleicht bewundern wir ihn auch für seinen Mut. Einfach einmal verrückt sein und aus allen Zwängen fliehen. So ein kleines bisschen sind wir doch auf seiner Seite, denke ich. Aber was nur ein dummer Scherz ist zwischen einem Weizenfarmer und einem Premierminister, Unabhängigkeit zu erklären, das wird zur Tragödie zwischen einem Kind und seinem Vater. Und zu einer sehr großen Tragödie, wenn so eine Sache zwischen einem Menschen geschieht und seinem Gott. Vielleicht denken wir oft nicht auf diese Weise über unsere Beziehung zu Gott nach, aber im Grunde tun wir genau das mit Gott. Wir alle haben Gott den Laufpass gegeben. Als kurze Zusammenfassung, erinnert euch an letzte Woche. Wir haben uns die erste Seite der Bibel angeschaut, 1. Mose, Kapitel 1. Wir haben angefangen, Gott kennenzulernen und wir sind einem Gott begegnet, das ist ein liebevoller Gott. Der hat die Welt einzigartig und unvergleichlich schön geschaffen. Und er ist ein einzigartiger und unvergleichlicher Schöpfer. Nicht zu niemand kommt ihm gleich. Er ist ein Gott, der durch sein Wort vollkommen mühelos schaffen kann. Auf geordnete, strukturierte und durchdachte Weise schafft er eine Welt, die durch und durch, die vollkommen gut ist. Und dann sind wir uns begegnet. Gott hat uns in seinem Bild geschaffen, mit dem Vorrecht und der großen Verantwortung, die Erde unter ihm und seinem guten Willen entsprechend zu regieren. Gott gab uns Richtlinien und eine davon sehen wir hier nochmal abgedruckt im Handzettel auf der Innenseite, links oben. Genesis, also 1. Mose, Kapitel 2, Verse 15 bis 17. Und der Herr Gott nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, damit er ihn bebaute und bewahrte. Und der Herr Gott gebot dem Menschen und sprach, von allen Bäumen des Gartens darfst du essen, vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse aber, von dem darfst du nicht essen, denn sobald du davon isst, musst du sterben. Gott gibt eine Richtlinie und in der sehen wir zuerst mal, was für ein großzügiger Gott das ist. Alle Bäume gibt er den Menschen, von allen dürfen die Menschen essen, nur nicht von einem. Den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Das Problem ist, wer Kinder hat oder mit Kindern zu tun hat, der weiß, sobald man einem Kind sagt, dass sie etwas nicht haben dürfen, dann denken die über nichts anderes mehr nach. Dann wollen sie außer diesem einen nichts anderes mehr. Wir mögen es nicht, wenn andere die Regeln für uns aufstellen. Wir mögen es nicht, wenn wir eingeschränkt werden. Und das ist ein Problem. Man weiß irgendwie schon, was geschehen wird. Das also als kleiner Rückblick zu letzter Woche. Vielleicht war die letzte Woche nicht dabei und da habt ihr vielleicht Fragen, das ist okay. Die könnt ihr vielleicht beim Abendessen später stellen und dann können wir drüber reden. Vielleicht setzt ihr euch am besten bei Alexander oder bei mir an den Tisch und dann können wir über diese Fragen reden. Aber hier will ich jetzt die Erzählung aufgreifen, also im Kapitel 3, dem Text, den wir gerade gelesen haben, und uns anschauen, was als nächstes passiert. Und wir sehen zusammengefasst, dass wir Menschen eben den Prinz Leonard machen. Wir erklären unsere Unabhängigkeit von Gott. Vers 1. Die Schlange aber war listiger als alle Tiere des Feldes, die der Herr Gott gemacht hatte. Und sie sprach zur Frau, hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft von keinem Baum des Gartens essen? Nein, hat er nicht. Was macht die Schlange? Sie verleitet die Frau dazu, Gottes Wort anzuzweifeln. Und die Frau reagiert so ein bisschen defensiv. Und Vers 2, von den Früchten der Bäume im Garten dürfen wir essen, nur von den Früchten des Baumes in der Mitte des Gartens hat Gott gesagt, ihr dürft nicht davon essen und ihr dürft sie nicht anrühren, Ihr dürft sie nicht anrühren, das war vielleicht im Ursprünglichen gar nicht drin. Ihr dürft sie nicht anrühren, damit ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zur Frau, mitnichten werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass euch die Augen aufgehen werden und dass ihr wie Gott sein und Gut und Böse erkennen werdet, sobald ihr davon esst. Hört sich gut an, oder? Wie Gott sein. Weiter geht's, Vers 6. Da sah die Frau, dass es gut wäre, von dem Baum zu essen, dass er eine Lust für die Augen war und dass der Baum begehrenswert war, weil er wissend machte, und sie nahm von seiner Frucht und aß. Und sie gab auch ihrem Mann, der mit ihr war, und er aß. Die Entscheidung war da schon lange gefallen. Wir sehen, wie die Frau die Gründe vorschiebt, um diese Entscheidung zu rechtfertigen. Ist gut, begehrenswert, macht uns wissend. Und vielleicht darf man sich durchaus fragen, was ist denn dabei? Warum soll der Mensch eigentlich nicht von der Frucht des Baumes essen? Oder genauer gesagt, was bedeutet es eigentlich, vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse zu essen? Das ist die Frage, die hier reinkommt. Also erst einmal ist klar, dass es kein Apfel war. In der Fernsehwerbung kennen wir dieses Bild, da ist eine Frau irgendwie verführerisch auf ein Motorrad ausgestreckt und da ist dieser knackige rote Apfel und in den beißt sie dann genüsslich rein. Aber es wird kein Apfel erwähnt und es geht hier nicht um einen Apfel. Zweitens ist es auch keine Umschreibung für Sex. Manche denken hier, es geht vielleicht um Sex, weil Adam und Eva danach unmittelbar nach ihren Kleidern suchen. Aber Sex ist kein Teil. Sex ist ein Teil von Gottes guter Schöpfung. Das hatten wir letzte Woche schon gesehen. Sex ist eine gute Gabe von Gott. Wir missbrauchen dieses Geschenk vielleicht manchmal. Das ist bestimmt wahr. Aber Sex ist nicht grundlegend falsch. Wenn wir es im Sinne Gottes verwenden, ihn, dann ist Sex eine sehr, sehr gute Sache. Also was ist es dann? Es ist eine Unabhängigkeitserklärung. Vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse zu essen, ist eine Unabhängigkeitserklärung, in dem der Mensch sich nach dem Ast ausstreckt und die Frucht vom Baum nimmt, entzieht er in diesem Moment Gott sein Vertrauen. Die Menschen treffen eine Entscheidung, dass das, was laut Gott das Beste für sie ist, nicht wirklich das Beste ist. Und das ist eine Wasserscheide in der Geschichte der Menschheit. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten Adam und Eva Gott vertraut. Sie hatten das Gute, das Gott ihnen gab, dankbar angenommen. Aber ab jetzt wollen sie es besser wissen als ihr Schöpfer. Sie sind auf der Suche nach Freiheit von Gott. Sie streben nach Unabhängigkeit. Und deshalb nehmen sie sich selbst, was Gott ihnen vermeintlich vorenthalten hat. Sie wollen sich nicht mehr nach Gott regeln, richten, sie wollen ihre eigenen Regeln aufstellen. Sie wollen die menschliche Unabhängigkeit von Gott durchsetzen. Und damit brechen sie nicht nur die Gesetze Gottes, sondern sie werden selbst zu Gesetzgebern. Sie schwingen sich selbst zu kleinen Göttern auf. Allerdings in großem Stil. Auf tragische Weise machen sie gegenüber Gott den Prinz Lennart. Vielleicht ist es hilfreich, wenn ich kurz veranschauliche, wie ich heute ein kleiner Prinz Lennart werde. Ich buche mir ein Teilauto. Ich fahre raus zu Nova Aventis. Breite Straße, ihr kennt's ja. Und was ist das Nervige an dieser Straße? 50. Bestenfalls 60. Das ist lächerlich. Ich weiß nicht, wer diese Entscheidung getroffen hat, aber der hat keine Ahnung. Ich weiß, wie schnell man hier fahren kann. 70, vielleicht auch 80, ist doch alles frei. Naja, manchmal. Aber wenn ich mich entscheide, 70 oder 80 zu fahren, dann begehe ich nicht einfach eine Ordnungswidrigkeit. Ich breche nicht einfach ein Gesetz, sondern ich erkläre meine Unabhängigkeit. Ich bin zum Gesetzgeber geworden. Mein Auto, mein Gaspedal. Ab jetzt heiße ich Prinz Klaus. Von jetzt an bin ich ein kleiner Gott über dieses Teilauto. Ich stelle die Regeln auf. Ich setze die Grenzen. Vielleicht kommt uns das gar nicht so schlimm vor. Eine Frucht zu essen erscheint auf den ersten Blick aber auch nicht besonders schlimm. Gehen wir einen Schritt weiter. Wer will schon auf halbem Wege aufhören? Gut, jetzt fahre ich hier mit 70 oder 80 und überhaupt, ich trinke doch auch gerne mal ein Glas Rotwein. Ich vertrage auch zwei und kann dann noch kompetent fahren. Drei sind sowieso auch kein Problem. Was wissen schon die Weicheier, die momentan für die Null-Promille-Grenze plädieren, darüber, was ich persönlich vertrage. Ich bin Prinz Klaus, ich kann mich frei entscheiden. Gehen wir noch ein bisschen weiter. Es gibt auch Leute, die Eigenständigkeit nicht nur im Auto fordern, sondern auch für ihre Sexualität. Ein Mann findet es okay, seine Sexualität mit einem Kind auszuleben. Die Gesellschaft um ihn herum akzeptiert das nicht. Aber er ist doch einfach seiner Zeit so weit voraus. Es gibt Dinge, die sind böse. Es gibt Dinge, die sind falsch. Es geht hier nicht nur um Vorlieben. Wir wissen es instinktiv. Das Problem ist, was ist denn eigentlich falsch an diesen Vorlieben, an der Geschwindigkeitsbegrenzung beziehungsweise der Überschreitung, dem Alkohol am Steuer, dem Sex mit Kindern. Was ist daran falsch? Ohne Gott ist es nicht falsch. Es ist nur anders. Ich fahre gern schnell, tu gerne langsam. Aber weil es einen Gott gibt, einen Schöpfer, der über dieser Welt steht, deshalb können wir manche Dinge als gut und manche Dinge als böse bezeichnen. Es gibt die Geschichte von Claudia Winkler. Sie ist Redakteurin einer amerikanischen Zeitung. Früher war sie nicht christlich. Sie war überzeugt vom Relativismus und dem Pluralismus der Postmoderne. Sie reiste nach Papua-Neuguinea wegen einer Enthüllungsstory über einen Priester, der 35 Jahre lang Hunderte von Jungen sexuell missbraucht hatte. Sie war entsetzt über dieses Übel. Es war furchtbar, aber ihre Überzeugung erlaubte es ihr nicht, das als Übel zu benennen. Wenn es nur Vorlieben sind, nur Präferenzen, dann ist es kein Übel. Sie kam wieder nach Hause und sprach mit ihrer Nachbarin über dieses Dilemma und ihre Nachbarin fragte einfach ganz direkt, aber Claudia, war es böse? Und diese Frage verschaffte Claudia Winkler eine schlaflose Nacht, aber sie kam dadurch zur Überzeugung, dass Pädophilie objektiv böse ist. Es ist nicht nur eine Vorliebe, sondern böse. Und warum ist Pädophilie böse? Warum ist sie nicht nur eine Sache, die momentan gesellschaftlich vielleicht nicht akzeptiert ist oder die ich persönlich vielleicht nicht mag? Wie kann ich sagen, dass die Vorliebe eines anderen böse ist? Nur weil die Gesellschaft um mich herum es sagt? Es gibt klare Grenzen. Und diese Grenzen, die trennen richtig von falsch. Und das sind globale Linien. Und Gott selbst hat sie gezogen. Wenn wir unsere eigenen Grenzen ziehen, ob es nun das Gläschen vor dem Nachhausefahren ist oder Pädophilie oder Raserei oder Steuern zu verweigern, dann sind das alles Symptome unserer eigenen Unabhängigkeitserklärung, unserer eigenen Rebellion gegen unseren Schöpfer. Und das ist ein wichtiger Punkt. Wenn Adam die Frucht isst vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, als er da seine Unabhängigkeit erklärt, da sind wir alle irgendwie mit dabei. Gerade eben waren wir ja mit ihm dort. Und keiner hat gesagt, Adam, halt. Keiner hat Adam gewollt. Wir wollten alle sehen, was passiert. Unser westliches Denken ist individualistisch geprägt, aber in unserer eigenen Reaktion wird irgendwie deutlich, dass wir Adam nachfolgen. Adam übernimmt die Führung und wir folgen ihm nach. Wir alle sind da mit ihm in diesem Moment, als er die Frucht nimmt. Wir wollen miterleben, wie Adam Gott gleich wird. Wir wollen wissen, was diese Frucht aus ihm machen wird. Wir wollen wissen, wie ein Mensch wird, wie Gott. Als Adam seine Unabhängigkeit von Gott erklärt, da erklärt er sie stellvertretend für uns alle. Adam rebelliert gegen Gott und unsere Reaktion zeigt, wir rebellieren mit. Die Konsequenzen sind enorm. Die Konsequenzen unserer Unabhängigkeitserklärung betreffen sowohl unsere Beziehung miteinander als auch mit Gott. Die Konsequenz für unsere Beziehung miteinander ist, dass wir nicht mehr im Frieden miteinander leben können. Von jetzt an heißt es Ellbogen raus. Und das steht im krassen Gegensatz zu der Welt, die wir am Anfang miterlebt haben. Am Anfang gibt es in Gottes Welt ein schönes und harmonisches Miteinander. Ellbogen sind zum Aufstützen, nicht zum Anrempeln. In Genesis 2,25, direkt vor dieser Stelle, die hier kommt, da lesen wir sogar, der Mensch und seine Frau waren nackt und sie schämten sich nicht voreinander. Vielleicht richten wir kurz den Blick nach innen. Ein Mann und eine Frau nackt beieinander. Was kommt uns da in den Sinn? Stellt euch vor, eine Gesellschaft nackt miteinander. Ist das unangenehm? Ist das unvorstellbar? Was denken wir bei dieser Geschichte? Ich denke, diese Gedanken offenbaren für uns etwas über die Welt, in der wir leben, aber auch etwas über die Art, wie wir denken. Wenn wir von Nacktheit hören, dann denken wir an etwas anderes als an das, was hier geschieht. Diese Nacktheit ist ohne Scham. Diese Nacktheit ist Ausdruck eines vollkommenen Friedens, den wir uns heute gar nicht vorstellen können. Und das ist die Wirklichkeit, die Gott ursprünglich geschaffen hat. Warum können diese Menschen nackt miteinander leben? Es ist ein Bild dafür, dass diese Menschen sicher sind. Sie können offen miteinander umgehen. Sie brauchen nichts voreinander zu verstecken, weil sie keine Angst haben müssen, dass der andere es ausnützen würde. In einer Welt, in der Gott die Verantwortung hat, in der Gott regiert, in der er über Gut und Böse bestimmt, wird keiner den anderen ausnutzen. Aber auf einmal sind da unabhängige Menschen. Sie stellen ihre eigenen Regeln auf. Sie entscheiden, was gut und böse ist. Und manche entscheiden vielleicht, dass man andere auch gebrauchen kann. Manche entscheiden, dass Missbrauch okay ist. Manche erlauben vielleicht, dass man Schutzlose ausnützt. Die Welt ist nicht mehr sicher. Und wenn wir weiterlesen, Vers 7 in Kapitel 3, da sehen wir, jetzt, wo wir alle von diesem Baum gegessen haben, mit Adam, da gingen den beiden die Augen auf und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie flochten Feigenblätter und machten sich Schürze. Wenn Adam nicht von der Frucht gegessen hätte, dann könnte ich hier nackt vor euch stehen. Ich bräuchte keine Angst zu haben. Ich bräuchte mich nicht verwundbar fühlen, nicht verletzlich oder schutzlos. Aber heute Nachmittag muss ich Kleider anziehen, weil ich euch als Konsequenz eurer Unabhängigkeitserklärung nicht mehr trauen kann. Ich kann mir nicht mehr sicher sein, dass ihr meine Verletzlichkeit nicht ausnutzen werdet. Ihr könntet über mich lachen. Unsere Beziehung hat gelitten. Sie ist nicht mehr so, wie sie sein sollte. Der Friede ist weg. Die Sicherheit und das Vertrauen mit ihr. Wir haben die Welt, die Gott gut und schön geschaffen hat, ziemlich kaputt gemacht. Die Beziehungen in ihr sind kaputt. Erste Konsequenz war also die horizontale Beziehung miteinander. Jetzt kommen wir zur vertikalen Konsequenz. Die Beziehung mit Gott, die auch Schaden nimmt. Vers 8. Und sie hörten die Schritte des Herrn Gottes, wie er beim Abendwind im Garten wandelte. Da versteckten sich der Mensch und seine Frau vor dem Herrn. Wir leben einmal im Frieden mit Gott. Aber jetzt müssen wir uns im Gebüsch verstecken. Instinktiv wissen wir, dass Gott zornig ist. Wir können nicht mehr zu ihm kommen. Unsere Unabhängigkeit, unsere Rebellion und unser Verrat macht Gott zornig. Es ist keine rein sachliche Angelegenheit. Gott nimmt das persönlich. Er hat mich gemacht. Ich gehöre ihm. Und wenn ich mich gegen ihn auflehne, wenn ich seine Maßstäbe ignoriere und meine eigenen Regeln aufstelle, was passiert dann? In Vers 9 geht's weiter. Aber der Herr Gott rief den Menschen und sprach zu ihm, wo bist du? Da sprach er, ich habe deine Schritte im Garten gehört. Da fürchtete ich mich, weil ich nackt bin und verbarg mich. Und er sprach, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du von dem Baum gegessen, von dem zu essen ich dir verboten habe? Und der Mensch sprach, die Frau, die du mir zugesellt hast, sie hat mir von dem Baum gegeben. Da habe ich gegessen. Da sprach der Herr Gott zur Frau, was hast du da getan? Und die Frau sprach, die Schlange hat mich getäuscht, da habe ich gegessen. Alle schieben die Schuld auf den Nächsten. Du hast mir doch die Frau gegeben. Sie hat mir die Frucht gegeben. Die Frau, die Schlange hat mir doch die Frucht geben wollen. Das ist wie bei mir zu Hause. Ich schieb's auf Olli. Olli schieb's auf Lukas. Lukas schieb's auf Max. Ganz normal. Gott hat seine Erwartungen klar formuliert. Und Adam und Eva haben diese Maßstäbe verworfen. Beide sind schuldig geworden und wir waren da. Gott ist zornig. Ist es okay, für einen liebevollen Gott zornig zu sein? Ja. Ist Zorn irgendwie unter Gottes Würde? Nein. Das Gegenteil von Liebe, von Gottes Liebe ist nicht Zorn. Das Gegenteil von Liebe ist Gleichgültigkeit. Und gerade weil Gott uns liebt, ist er zornig, weil wir ihm die Stirn bieten und die Beziehung mit ihm ruiniert haben. Er ist zornig. Und er ist nicht machtlos. Er zieht uns zur Rechenschaft. Gott bestraft die Verantwortlichen. Als erstes bestraft er den Teufel. Die Person, die hier als Schlange beschrieben wird, ist eher im allgemeinen Sprachgebrauch als Teufel bekannt. Zuerst bestraft Gott also den Teufel, Vers 14. Da sprach der Herr Gott zur Schlange, weil du das getan hast, verflucht bist du vor allem Vieh und vor allen Tieren des Feldes. Auf deinem Bauch wirst du kriechen und Staub wirst du fressen dein Leben lang. Und dann geht's weiter in Vers 15. Und Feindschaft setze ich zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Nachwuchs und ihrem Nachwuchs. Er wird dir den Kopf zertreten. Und du wirst ihm nach der Ferse schnappen. Auf der einen Seite sagt das nur, dass Leute versuchen werden, Schlangen umzubringen und Schlangen werden versuchen, Leute zu beißen. Aber auf der anderen Seite ist es eine Vorhersage. Von jetzt an wird es einen ständigen Kampf geben, einen Konflikt zwischen Gut und Böse, und wir sind mittendrin. Außerdem wird hier aber eine Idee oder besser eine Verheißung ins Spiel gebracht, dass Gott etwas tun wird, um der Schlange den Kopf zu zertreten, um dem Bösen, das in die Welt eingedrungen ist, Einhalt zu gebieten und es schlussendlich auch zu besiegen. Also erstens, Gott bestraft den Teufel, zweitens, Gott bestraft die Frau. Auch sie trägt Verantwortung und wird zur Rechenschaft gezogen. Und für die Frau bedeutet das, dass Schwangerschaft von jetzt an schwierig sein wird und über die Maßen schmerzhaft. Und nicht nur das, auch Beziehungen werden sich von jetzt an schwierig gestalten. Das sehen wir in Vers 16. Zur Frau sprach er, ich mache dir viel Beschwerden und lasse deine Schwangerschaften zahlreich sein. Mit Schmerzen wirst du Kinder gebären. Nicht, dass Schwangerschaft etwas Schlechtes wäre. Gott hat ja den Auftrag gegeben, die Erde zu füllen. Aber davor war Schwangerschaft nicht schmerzhaft. In der guten Welt war Schwangerschaft nicht schmerzhaft. Das ist Teil 1. Außerdem wird die Beziehung zwischen dem Mann und seiner Frau von jetzt an kompliziert. Im Detail können wir uns das nicht anschauen, da gäbe es viel zu sagen. Aber wir sehen, dass wenn wir weiterlesen, nach deinem Mann wirst du verlangen und er wird über dich herrschen. Es gibt von jetzt an den Kampf der Geschlechter. Sie will, dass er Angelegenheiten auf ihre Weise erledigt. Sie will über ihn herrschen, aber er will sich nicht beherrschen lassen. Und das ist der Kampf der Geschlechter. Als Konsequenz unserer Unabhängigkeit gibt es Spannungen in Ehen, es gibt Ehekrisen, Ehe ist kompliziert und es ist auch nicht selbstverständlich, dass Ehe gelingt. Und wer behauptet, dass es bei Ihnen in der Ehe immer harmonisch zugeht, der sagt einfach nicht die Wahrheit. Gott bestraft den Teufel und die Frau und jetzt kommt er zum Mann. Seine Arbeit wird von jetzt an schwierig sein. Davor war die Arbeit im Garten gut. Arbeit an sich ist nichts Schlechtes. Arbeit war gut. Aber von jetzt an wird es anders sein. Davor war die Arbeit bereichernd und irgendwo auch einfach. Im guten Garten streut man die Saat aus und das Getreide wächst, wenn man so will. Aber jetzt in Vers 17 heißt es, weil du auf die Stimme deiner Frau gehört und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir geboten hatte, du sollst nicht davon essen, verflucht ist der Erdboden um deinetwillen. Mit Mühsal wirst du dich von ihm nähren dein Leben lang. Dornen und Disteln wird er dir tragen und das Kraut des Feldes wirst du essen. Was heißt das auf unsere heutige Welt übertragen? Arbeit ist schwierig. Dornen und Disteln wachsen aus dem Boden. Im Schweiße unseres Angesichts werden wir unser Brot essen. Aus dem Überfluss in Gottes guter Welt ist Knappheit geworden. Harte Arbeit ist angesagt. Und die Arbeit, die wir in etwas hineinstecken, wird oft nicht die Frucht bringen, die sie eigentlich hätte tragen sollen in der guten Welt davor. Schweiß, Frust und Knappheit. Die vollkommene Welt ist nicht mehr vollkommen. Die eigentliche Strafe jedoch, die Gott verhängt, begegnet uns in Vers 22. Und auch sie betrifft uns alle. Und der Herrgott sprach, sie, der Mensch ist geworden wie unser einer, dass er Gut und Böse erkennt. Dass er nun aber nicht seine Hand ausstrecke und auch noch vom Baum des Lebens nehme und esse und ewig lebe. Gott will Gemeinschaft mit uns. Und wenn wir nicht unsere Unabhängigkeit von ihm erklärt hätten, dann hätten wir für immer mit ihm in einer vollkommen guten Beziehung leben können. Wir hätten Gemeinschaft mit Gott im Garten haben können, für immer im Frieden mit Gott und miteinander. Aber weil wir rebelliert haben, wird Gott uns nicht mehr für immer leben lassen. Tod ist nichts Natürliches, sondern die Strafe für die Rebellion gegen unseren Schöpfer und nebenbei auch die Schadensbegrenzung, den wir als damit wir nicht unbegrenzt Schaden als Rebellen in seiner Welt anrichten können. Strafe und Schadensbegrenzung. Und so, Vers 23, schickte ihn der Herr Gott aus dem Garten Eden fort, dass er den Erdboden bebaue, von dem er genommen war. Jetzt haben wir keinen Zugang mehr zum Baum des Lebens und damit zum ewigen Leben. Gott verbannt uns aus dem Garten in diese Welt. Der Tod herrscht von jetzt an über uns. Und eines Tages wird er uns alle einholen. Noch einmal ganz kurz zusammengefasst. Gott ist der Schöpfer. Die Schöpfung war vollkommen gut und schön. Wir Menschen leben unter Gott in seiner guten Schöpfung. Aber wir haben uns von Gott losgesagt. Wir Menschen ruinieren die Schöpfung und vor allem die guten Beziehungen in ihr. Die Beziehung mit Gott und miteinander. Das heißt nicht, dass da draußen nicht immer noch der gute Schöpfer ist. Aber jetzt leben seine Menschen in Rebellion gegen ihn. Und deshalb hat Gott die Todesstrafe verhängt. Wenn ihr heute zum ersten Mal da wart, dann denkt ihr vielleicht, meine Güte. Aber wir wären heute nicht hier, um Gott kennenzulernen, wenn es nicht weiterginge. Wie wird Gott das Problem lösen? Die Dinge können nicht so bleiben, wie sie sind. Einerseits muss Gott als gerechter Gott die Gerechtigkeit wahren und die verhängte Strafe auch tatsächlich vollziehen. Aber wie kann es dann jemals Vergebung und eine Beziehung mit Gott geben, so wie Gott es ursprünglich gedacht hatte? Von jetzt an wird es spannend, wenn wir uns in den kommenden Wochen dieser Fragen annehmen.